Schiri sein ist so undankbar wie jetzt Ordnungsamt oder so. Von daher willst du in deren Haut auch nicht stecken.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Badkurvenversteher, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den Halleschen Fußballclub. Mein Name ist Daniel George und bei mir heute wieder Stefan Weitling.
Morgen, Daniel.
Wir nehmen heute mal zu einer ungewohnten Zeit auf, Sonntagvormittag,
ja,
9 Uhr.
Ja, ich bin rechtzeitig aus dem Bett gekommen.
Ja, sehr gut. Zum Glück, du hast gestern das Spiel kommentiert, glaube ich, ne?
Genau, ich habe es sozusagen in Leipzig geschnitten und es war wirklich ein Wahnsinn, gerade was sich dann ab der 84. Minute abgespielt hat. Wir haben uns da alle angeschaut im Schnitt, meine Matzerin, die Cutterin, weil erst da war überhaupt keiner durchgeblickt hat. Es war ja so eine konfuse Szene, können wir ja gleich drüber reden.
Genau, da müssen wir drüber reden, über dieses Wechseltheater, das es da gestern gab, natürlich über das Spiel und wir wollen dann auch noch vorausblicken. Da kommt nämlich, naja, ein Spitzenspiel auf den HFC hinzu. Aber erstmal, wie gewohnt, der Mann der Woche.
Der Mann der Woche.
Vorschläge gab es noch nicht. Das liegt wahrscheinlich im kurzen Zeitrahmen, da sind wir zu früh, aber ich glaube, du hast schon einen Blick, ne?
Ja, also ich finde, dass Pascal Sohm diesen ehrenvollen Titel verdient hat. Nicht nur, weil er jetzt ein Tor gemacht hat gegen Münster, sondern weil er auch in den letzten Wochen und überhaupt immer für mich so präsent ist im Spiel des HFC, obwohl man ihn, das klingt ein bisschen komisch, gar nicht so richtig wahrnimmt. Also für mich ist Sohm das Phantom, aber er macht mit seinen Laufwegen und mit seiner Anwesenheit da vorne und vor allem mit seinen Torvorlagen eigentlich jeden Gegner nervös. Und wir haben es jetzt auch gesehen gegen Münster, da gab es kurz nach der Halbzeit eine sensationelle Hackenvorlage auf Felix Trinkgut, der das Ding dann übers Tor ballert, aber er ist also, wie gesagt, auf der einen Seite so körperlich präsent, wenn es sozusagen in der Defensivarbeit ist, da versucht er sich immer irgendwo reinzustellen und die Räume zuzumachen und den Angriff zu unterbinden, und in der Offensivbewegung ist er für mich, ich habe ihn extra mal beobachtet, wirklich überall zu finden, versucht die Bälle zu holen, zu gucken, wo ist der Nebenspieler, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber momentan klappt sehr gut und eine Bilanz, 5 Torvorlagen, 4 davon in den letzten 5 Spielen und die 2 Tore, ich finde, das sind Argumente genug, warum man ihn den Titel verleihen kann, und er schafft es eben, trotz der extremen Qualität auf der Bank, da sitzt ein Niedfeld, da sitzt ein Fetsch, der sitzt ja gar nicht mehr auf der Bank, der war, glaube ich, die letzten 3 Spiele überhaupt nicht mehr im Kader, sich da durchzusetzen, das haben, glaube ich, viele nicht gedacht am Anfang der Saison, die dachten, na gut, der Somi, der fällt vielleicht hinten runter und ist eher so 4. Wahl, aber Pustekuchen, er hat sich diesen Platz neben Terence Boyd erarbeitet und deshalb gibt es für mich diese Woche, ja, eigentlich nur ihn als Vorschlag.
Und Sohm das Phantom ist natürlich auch ein schöner Reim, Stefan. Ja. Ja. Mann der Woche, würde ich sagen. Ja. Das war eine gute Argumentation, da gehe ich absolut mit. Herzlichen Glückwunsch, Pascal Sohm. Und Pascal Sohm hatte ja auch mit der, naja, diskussionswürdigsten Szene zu tun. Willst du vielleicht nochmal kurz für unsere Zuhörer, die es nicht gesehen haben, erklären, was da los war?
Ja, das kann ich machen. Also es gab in der 84. Minute einen Wechsel für Preußen Münster ursprünglich, oder nicht ursprünglich, sondern Wechsel angezeigt für Preußen Münster. Die Nummer 9, Rufa Dadaschow, sollte vom Platz gehen. Für ihn kam die 27, der spätere Torschütze Grodowski. Und Pascal Sohm, unser Mann der Woche, hat gedacht, die 9 gelte ihm. Also er hatte nochmal kurz Blickkontakt zum Schiedsrichter gemacht und er hat ihm angezeigt, okay, verlass bitte das Spielfeld. Er ist dann sozusagen oben rausgegangen an der oberen Auslinie, weil das der kürzere Weg ist. Und dann kam der eigentliche Wechsel vom HFC, der angezeigt wurde. Terence Boyd sollte runter, Jan Washausen sollte drauf. Und das war das Problem. Also Pascal Sohm war ja schon runter. Und in dem Moment, als Terence Boyd das Spielfeld verlassen hat oder auf dem Weg war, war Jan Washausen zwar schon drin, aber trotzdem war der HFC ja de facto mit, können wir ausrechnen, mit einem Mann im Unterzahl. Und Jan Washausen hat es dann eben nicht mehr rechtzeitig geschafft, hinten noch einzugreifen. Und dann ist eben der Ausgleich gefallen.
Was ich mich da zuerst gefragt habe, als ich es gesehen habe, ist es dann nicht an erster Stelle die Schuld, das Missverständnis von Pascal Sohm?
Nee, also wir haben da auch nochmal in der Redaktion gegrübelt und die Gurus von Colinas Erben, das ist so ein Podcast, so eine Reihe, die sich mit Schiedsrichterentscheidungen auseinandersetzen, und die haben ganz klar gesagt, das war sozusagen in Anführungsstrichen die Schuld des Schiedsrichterassistenten. Er hätte sehen müssen, dass der Wechsel Preußen-Münster gilt und dass Pascal Sohm eben nicht raus darf. Es war also ein Kommunikationsproblem zwischen dem Schiedsrichterassistenten und dem Schiedsrichter. Der Schiedsrichterassistent hätte dem Schiedsrichter sagen können, Moment, der Pascal Sohm von Halle, der ist nicht gemeint, der darf nicht rausgehen, der bleibt auf dem Feld, bitte. Okay. Und der Schiedsrichter hat eben gedacht, die Neun, ja, die gilt eben auch dem HFC, und damit war für ihn die Aktion abgeschlossen. Er hat dann sogar Jan Warshausen reingewunken ins Spiel und hat es dann gleich angepfiffen, also war auch nicht falsch sozusagen. Also es war natürlich Pech, dass Münster so schnell spielt und Jan Warshausen nicht mehr dahin kommt, aber es war de facto, wie ich es gesehen habe, nicht falsch vom Schiedsrichter. Er hat sich sozusagen geirrt, aber hat dann seinen Stiefel sozusagen durchgezogen. Ne? Er hat gedacht, der Sohm ist runter, die Neun, okay, jetzt kann der andere rein, Warshausen, und dann hat er wieder angepfiffen und dann ist es passiert. Also das war natürlich wirklich merkwürdig und kurios, und wir hören mal noch zwei Stimmen von Spielern, wie die das sozusagen einschätzen, erst Pascal Sohm und dann Jan Warshausen.
Ja, also ich habe die Anzeigetafel gesehen, habe die rote 9 gesehen und habe ich kurz Blickkontakt mit dem Schiedsrichter gehabt. Er hat gemeint, ich soll auf der anderen Seite raus, weil das der kürzere Weg ist, und ja, irgendwie schon ein Kuriosum. Ich habe schwer das mitbekommen, dass Beuth auf der anderen Seite auch raus ist.
Habe ich auch noch nicht erlebt, sowas. Einfach irgendwie extrem riesengroßes Missverständnis auf der Anzeigetafel. Stand noch die 9 von dem Wechsel von Münster vorher. Unser Spieler Pascal Sohm mit unserer Rücknummer 9 wurde daraufhin rausgeschickt. Ich wurde reingeschickt, obwohl ich mich gewundert habe, Terence Boyd ist ja noch gar nicht vom Feld runter. Der dann später aber auch runter war. Im Endeffekt waren wir dann sogar noch einer weniger. Das Spiel wurde irgendwie direkt schon wieder angepfiffen, obwohl ich auch noch gar nicht auf dem Feld wieder war. Und ja, kurioserweise fällt genau aus der Szene halt das 2-2. Also habe ich so auch noch nicht erlebt.
Also ich habe nochmal nachgeschaut, der Schiedsrichter Bacher hat das Spiel wirklich erst angepfiffen, als Jan Warshausen auf dem Feld war. Also okay. Das war sozusagen kein Fehler. Natürlich kannst du jetzt sagen, Pascal Sohm hätte ja sehen müssen, wenn er die 9 sieht, daneben blinkt ja die 27 auf, dass es beim HFC gar keinen gibt mit der 27, der für ihn da reinkommen soll. Ja, aber in der Situation kann man ihm da, glaube ich, keinen Vorwurf machen, weil er eben auch dieses Zeichen vom Schiedsrichter bekommen hat. Und die 27 ähnelt ja vielleicht auch so ein bisschen der 21, sodass man denkt, ja, wäre vielleicht Warshausen, wäre kein untypischer Wechsel gewesen. Ja, ein Riesending. Thorsten Ziegner hat sich ja wahnsinnig aufgeregt, hat dem Schiedsrichter auch ordentlich Verantwortung angelastet. Das kann man machen, man kann es aber auch so machen wie Terence Boyd.
Schiri sein ist so undankbar wie jetzt Ordnungsamt oder so, von daher willst du in deren Haut auch nicht stecken, und wir haben anderthalb Stunden Zeit gehabt, das Beste draus zu machen, das haben wir nicht, von daher können wir froh sein, dass wir nicht verloren haben.
Das sagt Terence Boyd. Ja, es ist natürlich wirklich bitter, dass durch die Szene dann das 2-2 gefallen ist. Das war ja auch nochmal so eine leicht umstrittene Entscheidung. War auch nicht 100%, das war eigentlich am Ende 100%ig klar, dass der Ball im vollen Umfang hinter der Linie war. Aber das gab ja auch Riesenproteste. Also das war eine unglaubliche Szene. Und ich glaube, das wird in verschiedenen Schiedsrichterlehrgängen jetzt so zum Präzedenzfall ausgerufen.
Und tatsächlich auch für diese neue Regel, ne, dass man daraus muss, wo die nächste Auslinie ist.
Richtig,
ne?
Genau. Und da gab es eben dieses Missverständnis. Also der Schiedsrichter, ja, hat halt irgendwie auch die Neuen gesehen, und Pascal Sohm hat sich bewegt, und dann war das irgendwie dann eine Verkettung, glaube ich, unglücklicher Umstände. Und aber der Wechsel dann an sich war dann okay. Also er hat dann Warshausen wirklich erst reingewunken, weil er eben dachte, Sohm ist draußen. Das ist dann natürlich seine Entscheidung gewesen, seine Wahrnehmung. Und die lag zwar einem Irrtum zugrunde, aber da kann man ihm das auch nicht mehr ankreiden. Und deshalb wird es da auch keine Chance auf Protest geben oder irgendwas.
Auch wenn, wie du schon sagst, Thorsten Ziegner echt sauer war, ne?
Der war richtig sauer, weil er natürlich dann, das ging ja dann kurios weiter, Sohm war ja draußen und Beuth musste aber drinnen bleiben sozusagen. Das war ja eigentlich gar nicht die Intention vom HFC, die wollten ja Beuth rausnehmen und Sohm drinnen lassen, aber jetzt mussten die ja reagieren, weil Sohm war ja schon draußen, der war ja auf der anderen Seite, deshalb musste Beuth drinnen bleiben. Danach gab es dann auch keine richtig große Chance mehr, und dann habe ich so überlegt, was man vielleicht machen könnte, um das Ganze zu entschärfen. Und man könnte natürlich die Anzeigetafeln farbig kennzeichnen, also meinetwegen die Heimmannschaft kriegt schwarz und die Auswärtsmannschaft rot, dann könnte man das vielleicht umgehen. Aber ja, ich glaube, es gibt seit der neuen Regel, gab es bestimmt schon, weiß ich nicht, 500 Auswechslungen in den ersten drei Ligen oder vier Ligen, da gilt es ja auch. Und das ist einmal passiert, und ich glaube, das ist auch bei allen die Sinne geschärft, dass es nun gerade beim HFC so passt. Naja, gut.
Ja, aber das ist tatsächlich interessant, ja. Aber da wird wahrscheinlich normalerweise einfach zwischen Assistent und Schiedsrichter kommuniziert, welche Mannschaft das ist. Ich meine, es steht ja auch meist nur eine Mannschaft draußen, ne? Das passiert ja auch nicht so oft, dass beide gleichzeitig wechseln.
Genau, es hat noch eine Weile gedauert. Also, das hast du gut gesehen. Also, es war eigentlich nur der Grodowski, der an der Seitenlinie stand, der für Dadaschow rein sollte. Und Jan Warshausen hatte sich noch so ein bisschen vorbereitet. Also, der stand jetzt nicht direkt daneben. Es war jetzt gleich kein Wechsel innerhalb von einer Sekunde.
Genau. Naja, haken wir das Thema erstmal ab, glaube ich. Es wird bestimmt noch ein bisschen für Diskussionen sorgen. Aber lass uns mal das ganze Spiel blicken. Da ist der HFC erst im Rückstand geraten und dann durch Treffer von Pascal Sohm und Baxter Bahn durch einen Elfmeter wieder zurückgekommen. Spricht für die Moral, die ja aber eigentlich nie in Frage stand, ne?
Ja, also das haben ja alle nochmal betont. Das ist nun mal der HFC, das haben sie in Ingolstadt gezeigt, dass sie sich auch von einem Rückstand nicht beeindrucken lassen, nicht erschrecken lassen, dass sie da zurückkommen. Aber ich habe ja auf der Pressekonferenz vor dem Spiel so ein bisschen leicht provokativ den Ziegner und also Thorsten Ziegner und Sebastian May gefragt, ob denn vielleicht auch 95% jetzt ausreichen bei solchen Spielen, weil der Kader ist ja nun in der Qualität. Von der Qualität her deutlich besser, die Mannschaft hat einen Lauf und da haben die mir alle so ein bisschen verbalen Vogel gezeigt und jetzt weiß ich auch warum, weil das war so ein Spiel, da hat der HFC eben nur 95% abgerufen und dann reicht's eben nicht. Also das ist, glaube ich, so eine Erkenntnis, wenn eine Mannschaft wie Münster extrem gut dagegen hält, die wollten ja auch was gut machen, die hatten ja Negativlauf, viermal nicht gewonnen und wenn die wirklich so gut dagegen halten und beim HFC so diese letzten 5% Präzision, Mut, Kreativität fehlen, dann wird's halt einfach richtig schwer. Das hat man gut gesehen, fand ich, so in der ersten Halbzeit vor allem beim Spielaufbau vom HFC. Das ging gut, bis sie eben vor diesem Doppelriegel der Münsteraner standen und dann haben sie das Spiel versucht breit zu machen, aber hatten eben kaum Ideen, so schnell in die Tiefe zu kommen, was eigentlich so ein bisschen auf dem Trainingsplan stand die Woche, weil es Münster einfach verdammt gut gemacht hat. Die waren sehr wach und deshalb gab es eben auch so viele Flanken aus dem Halbfeld, von rechts meistens, von Patrick Göbel. Da waren einige gute dabei. Einer führte ja zum Tor durch Pascal Sohm und die andere hat einen Handelfmeter rausgeholt. Aber es war eben nie so richtig der Durchbruch da bis zur Grundlinie. Und diese Pässe in die Schnittstelle, einmal vom Bahn der ersten Halbzeit auf Drinkhut, da fehlte dann auch so die letzte Präzision, beziehungsweise auch die Ballmitnahme und die Ballannahme oder erst Annahme, dann Mitnahme, die war nicht gut, weil das hat man auch kurz vor der Halbzeit gesehen. Da kommt ein Ball auf Drinkhut, der nimmt ihn nicht perfekt an, weil Münster auch stört und dann hat Beuth eigentlich die Chance zum Schießen, semmelt das Ding aber drüber. Das sind so diese Nuancen, diese vielleicht wirklich diese 5%. Nichtsdestotrotz war das ein super Spiel, also vom insgesamt für alle Zuschauer und der HFC hat es auch gut gemacht, aber als Tabellenführer, naja, da wirst du halt auch anders wahrgenommen und anders gemessen. Die Erwartungen sind gestiegen im Umfeld, bei den Medien, das ist ganz klar und deshalb wird auch jetzt auf einem höheren Niveau kritisiert.
Bei dem Handelfmeter gab es zumindest von Münster Proteste, aber das war ein ganz klarer Handelfmeter. Ne?
Das war ein klarer Handelfmeter, die Proteste bezogen sich auf eine Szene davor. Da hatte ja Münster so eine Doppelchance und da hat Sebastian May im Liegen eigentlich den Ball, es war nicht ganz hundertprozentig zu sehen, mit der Hand gespielt. Da hätte man auch Elfmeter pfeifen können, manche sagen auch pfeifen müssen und ich glaube, da haben sie sich ziemlich aufgeregt, dass sie dann eben im Gegenzug den Elfmeter gegen sich bekommen haben, aber Heidemann ist da ganz klar dran, die linke Hand geht da hoch zum Kopf, da hat sie nichts zu suchen und deshalb war das ein berechtigter Elfmeter und ja, der Kollege Bentley Baxter Bahn, letzte Saison ja 5 Elfmeter gehabt, 5 richtig souverän versenkt, hat den auch wieder ganz cool erledigt.
Wir haben eine neue Rubrik, die Frage der Woche.
Die Frage der Woche.
Uns hat noch keine Frage der Woche erreicht, weil die Leute alle noch schlafen. Deswegen würde ich sagen, ich stelle dir einfach mal die Frage der Woche. Und mich interessiert vor allen Dingen, wie ist denn die Stimmung im Stadion gewesen? Zuschauerzahl habe ich gesehen. Wie ist da gerade so die Atmosphäre? Wie groß ist wirklich die Begeisterung?
Also Zuschauerzahl, glaube ich, 9.021. Das ist leicht Überschnitt. Der liegt ja bei 8.000 oder lag vor dem Spiel bei 8.530. Also das ist gut. Sie hatten sich ja als Ziel ausgesetzt, 10.000 Zuschauer, hat ja Jens Rauschenbach gesagt, das haben sie knapp verfehlt. Ja, also du musst sehen, wenn du mit den eingefleischten HFC-Fans beim Training sprichst, na, die sind natürlich wirklich alle absolut begeistert, die sagen, dass es eine Phase ist, die sie so noch nicht erlebt haben. Wir hören mal eine kurze Umfrage dazu.
Ja, ich bin begeistert momentan, wie das läuft.
Super. Endlich klappt es immer nach Jahren.
Das ist natürlich eine mega geile Momentaufnahme.
Diese Phase ist fantastisch, anders kann man das gar nicht mehr bezeichnen.
Das ist für ganz alle gut, nicht nur für uns, für ganz alle.
Richtig Höhenflüche könnte man kriechen.
Also das waren ein paar Edelfans, Helga Nowka hast du wahrscheinlich rausgehört, ja. Dieter Reiter am Anfang, Matthias Fetsch war auch dabei und das spiegelt das, glaube ich, sehr gut wider. Diese dieser Kern der Fans, die sind natürlich wirklich oben auf, aber dass man sozusagen jetzt über den Tellerrand hinausschwappt mit dieser Euphorie, das dauert ein bisschen. Ne? Also die Marketingmaschinerie des HFC ist ja auch die Woche auf Hochtouren gelaufen. Man hat diese Fähnchen verteilt. Hat mich so ein bisschen erinnert an die WM 2006, als alle mit diesen Deutschlandfahren am Auto rumgefahren sind. Mhm. Und jetzt habe ich tatsächlich schon 5, 6 Autos gesehen mit HFC-Fahren. Die wurden also die Woche verteilt von der Redman Group. Das sind diese HFC-Männer in diesen roten, ja, wie sehen die aus, wie so Eisschnelllaufanzüge.
Wie die Blumen Group.
Wie die Blumen Group, genau.
In Rot.
Sehr gut. Genau. Und 5000 Stück wurden verteilt, da wurden Staus ausgelöst bei der Verteilaktion, das musste von der Polizei aufgelöst werden, also eine ganz kuriose Szene. Aber trotzdem, Dieter Rey zum Beispiel, der hat seine Fahnen auch gleich ans Auto dran geheftet.
Das sind HFC-Fähnchen, die man an sein Auto machen kann, um zu dokumentieren, dass unsere Mannschaft an erster Stelle steht momentan. Es wurde mir schon angeboten, die abzukaufen. Also ich hätte schon teures Geld einnehmen können.
Hat er aber nicht sozusagen, aber du siehst, also es gibt Interesse daran an dieser Aktion. Die hat vielleicht am Ende auch schon 500 Zuschauer gebracht. Aber die ganz, 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 ganz große Euphorie, die sich alle wünschen mit einer fünfstelligen Zahl im Stadion, entweder dauert das noch oder es ist einfach so, dass ja wir das eben immer nur so wahrnehmen als Medien, dass hier alles toll ist und toller Fußball geboten wird, aber eben ein Großteil der Hallenser ja vielleicht auch doch nicht so interessiert, wie man sich es vielleicht erhofft.
Für die Zuhörer, die ihn nicht kennen, muss man sagen, Dieter Reit, langjähriger HFC-Fan, sehr sympathischer Mann und der wirklich bei fast jedem Training am Zaun steht. Ne?
Richtig.
Genau. Ja, damit Frage der Woche beantwortet. Lass uns nochmal nach vorne schauen, Stefan. Die Tabellenführung, die ist jetzt erstmal futsch. Bedeutet das
auch ganz gut so?
Ja, bedeutet das der Mannschaft überhaupt irgendwas, oder?
Also ich glaube, das bedeutet denen nicht viel, dass jetzt eben Platz 2 zu Buche steht. Sebastian May hat das nach dem Spiel ganz gut auf den Punkt gebracht. Überhaupt, wie er mit dieser Tabellenführung ins Spiel gegangen ist, wir hören mal rein.
Naja, ich glaube, in der dritten Liga haben viele Mannschaften vor uns Respekt. Ob wir da als Tabellenführer kommen oder in einer anderen Position, ist das, glaube ich, egal. Und für uns spielt das auch jetzt erstmal keine Rolle. Wie gesagt, es sind noch jetzt leider nur noch 29 Spiele und ja, wir haben noch viel vor uns.
Aber das ist ja mal eine sehr mutige Ansage und endlich mal auch eine, wo man mal hört, wie der HFC sich selbst sieht. Also Sie sagen ja, dass egal ist sozusagen, ob Erster oder Zweiter, sie sind ein Spitzenteam, das hört man da raus und die Mannschaften, das hat man auch bei Münster gesehen, die haben ja erstmal defensiv gestanden, die haben schon Respekt und deshalb ist das, glaube ich, nicht ganz so entscheidend, das ist eher so ein mediales Thema, es hat ja auch Thorsten Ziegner gesagt, dass man sich nach 8 Spieltagen für Platz 1 nichts kaufen kann, da gibt es auch keinen Preis. Oder kennst du einen, Daniel?
Ich würde keinen verteilen, ne.
So, und deshalb freuen sie sich jetzt, glaube ich, einfach, dass es gegen Braunschweig geht. Die haben ja unentschieden gespielt am Wochenende gegen Viktoria Köln. Davor haben sie zu Hause verloren gegen Hansa Rostock. Die müssen auch so ein bisschen aufpassen, dass ihr guter Saisonstart jetzt nicht so ein bisschen kippt. Also es wird ein richtig spannendes Spiel und ich bin eigentlich guter Dinge, weil Halle schon so ein bisschen die Lehren draus ziehen wird, die aus diesem 2:2. Da haben sie gemerkt, ja eben, dass eben 95% nicht reichen und dass man vielleicht doch immer wieder über die Leistungsgrenze hinausgehen muss und vielleicht sind ja durch dieses Unentschieden nochmal so ein bisschen die Sinne geschärft worden, so ganz leicht, also wirklich auf alles auf einem sehr guten Niveau und ich will es auf keinen Fall schlecht reden, dieses Spiel, aber eben so dieses Letzte, was man vielleicht auch braucht, um aufzusteigen, dass man das dann gegen Braunschweig sieht, gegen natürlich eine Mannschaft, die vor heimischen Fans ja sicherlich auch sehr ja entschlossen und geschlossen auftreten wird, die sich da jetzt nicht hinten reinstellen wird, also ich glaube, das könnte dem HFC auch zugutekommen, dass sie da auch viel besser vielleicht ins Gegenpressing reinkommen, als es gegen Münster war. Hat man ja auch gesehen, dass Münster immer sich da gar nicht so richtig drauf eingelassen hat. Halle hat sie versucht rauszulocken, immer mal, um ein bisschen Platz zu schaffen, aber Münster hat da gar nicht so richtig mitgemacht. Also dieses Balljagen, was ja Halle auch mal so ein bisschen auszeichnet, das konnten sie gegen Münster gar nicht zeigen. Das könnte gegen Braunschweig ein bisschen besser funktionieren und dann freuen wir uns einfach auf ein Spiel. Und danach wissen wir schon so ein bisschen, was gegen die Spitzenteams möglich ist. Gegen Ingolstadt gab es den ersten Sieg, wenn sie gegen Braunschweig nachlegen. Ich glaube, dann ist das ein deutliches und großes Ausrufezeichen.
Gut, dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Hast du noch was auf dem Herzen oder wollen wir uns in den Sonntag verabschieden?
Nö, ich habe eigentlich nichts mehr jetzt.
Ja, du musst natürlich noch sagen, dass die Leute, die es noch nicht getan haben, uns abonnieren müssen.
Ach so, auf, ich dachte, Spotify. Das ist deine Aufgabe.
Ja, das können wir ruhig beide machen.
Bezahlt,
ne? Ja, das können wir ruhig beide machen, Stefan. Das können wir auf iTunes, auf Spotify, bei allen Podcatchern und natürlich auf mdrsachsen-anhalt.de. Und ja, wir gucken uns das nächste Woche wieder an und sprechen dann im Podcast wieder drüber.
So machen wir das.
Bis dahin.
Bis dann, tschüss, Daniel.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.